zusammen. Hier spricht der Alexander vom Telegram-Kanal. Frag uns doch, wir haben Sonntag, den 24. Oktober 2021. Und es geht weiter mit der Serie der Schelfgesetze. Doch um die Schelfgesetze auch wirklich zu verstehen, warum die Gültigkeit haben, müssen wir natürlich auch verstehen, warum. Und dazu sind Fragen wie: Ist die BRD ein Staat? Ist das Grundgesetz eine Verfassung? Ist das Grundgesetz gültig? Gibt es Ämter und Beamte? Haben wir einen Friedensvertrag? Sind wir souverän? Sind alle sonstigen Gesetze gültig? Hat sich die Bevölkerung, ja, die Bevölkerung hat sich das nie gestellt. Wir Menschen haben uns das nie gefragt. Warum auch? Da gibt es an und für sich gibt es da keinen Grund zum Hinterfragen. So denkt man sich das, weil ja schon immer alles so gewesen ist und es auch immer so weiterlaufen wird. Und auch, ja, man kann sowieso nichts dagegen tun. Außerdem war man der fälschlichen Meinung, dass das Radio, Fernsehen, Zeitung, Mainstream-Medien im Internet einen schon darüber informieren werden, wenn irgendwas nicht stimmt. Aber ja, das ist leider falsch. Das ist ein Trugschluss. Das Thema ist vor nicht ganz so langer Zeit noch am Großteil der Bevölkerung vorbeigezogen, weil die Mainstream-Medien, über welchen Weg auch immer, Radio, Fernsehen, Internet, Zeitung und so weiter, über Dinge nicht berichten, welche die Bevölkerung nicht wissen soll. Ich habe das schon oft in den letzten Sprachnachrichten gesagt. Liest du die Zeitung, weißt du, was in ihr steht, nicht was in der Welt passiert. Schau immer nach, von was soll dich dieser Artikel, dieser Beitrag ablenken. Grundsätzlich ist es so, dass das einfach Desinteresse von einem großen Teil der Bevölkerung damit spielt. Fehlender Sachverstand und natürlich auch grenzenlose Trägheit. Die spielen an dieser Stelle dem Regime in die Karten. Wenn aber die deutsche Bevölkerung um ihre Rechte betrogen wird, dann muss man hier genau hinhören. Da muss jeder Mensch in diesem Land, genauso wie in Österreich, in der Schweiz, eigentlich überall, genau hinhören. Nur wenn die Menschen über ihre Rechte des jeweiligen Landes Bescheid wissen, können bereits initiierte Veränderungen ihre Früchte tragen und man kann etwas bewegen. Fangen wir mal mit der Frage an, was ist denn ein Staat? Um die Lage der BRD genau nachvollziehen zu können, müssen zuerst mal die Grundlagen und die Grundbedingungen erläutert werden, die einen Staat definieren. Der Zollrat Karl Wicke definierte 1954 einen Staat wie folgt, ich zitiere: Der Staat ist die rechtmäßige Vereinigung von Menschen, Staatsvolk, innerhalb eines bestimmten Gebietes, dem Staatsgebiet, unter höchster Gewalt, der Staatsgewalt, in einer festen Rechtsordnung, Staatsverfassung. Mit Staatsvolk ist die Gemeinschaft der Menschen gemeint, die dieselbe Staatsangehörigkeit besitzen. Unter Staatsgebiet versteht man das Gebiet, also den Raum, auf dem das Staatsvolk dauernd lebt und innerhalb dessen sich die Staatstätigkeit entfaltet. Innerhalb des Staatsgebietes gibt es die Herrschaftsgewalt, Gebietshoheit des Staates. Die Staatsgewalt ist die dem Staat innewohnende Fähigkeit, die Herrschaft über das Staatsvolk und das Staatsgebiet auszuüben. Eine Staatsverfassung berechtigt den Hoheitsträger, seine Staatsgewalt auszuüben. Sie ist die höchste Rechtsform in einem Staat, bezeichnet die Grundrechte, Rechte und Pflichten und definiert das Staatsgebiet, in dem sie gilt. Sie muss vom Volke bestimmt und gewählt werden. Durch eine Verfassung konstituiert sich ein Volk in eigener freier Selbstbestimmung. Zitat Ende. Jetzt ist die Frage der Rangordnung der Rechtsnormen im Staat der Bundesrepublik Deutschland. Für das Verständnis ist es wichtig, den Rang der Rechtsordnungen zu kennen. Internationales Recht steht zum Beispiel immer über den Gesetzen des jeweiligen Landes, in diesem Fall der Bundesrepublik, und damit auch über dem Grundgesetz, wenn dieses gültig ist. Ob es gültig ist, werden wir im Laufe dieser Sprachnachricht besprechen. Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts. Sie stehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes nach Artikel 25 Grundgesetz. Über dem Bundesrecht und damit Grundgesetz stehen zum Beispiel internationales Recht, das sind die Menschenrechtskonventionen bzw. Menschenrechtsabkommen, das Staats- und Völkerrecht, die Haager Landkriegsordnung, HLKO, oder Völkerkriegsrecht und natürlich auch Besatzungsrecht, die Schäfgesetze, Mordbefehle, alliierte Kontrollratsgesetze, Gesetze der Alliierten, Hohen Kommission, das Besatzungsstatut. Und dann gibt es nochmal das Europarecht. Es ist die Frage, was ist die Haager Landkriegsordnung? Die Haager Landkriegsordnung ist ein internationales Kriegsrecht, welches die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges betrifft. Sie ist ein wesentlicher Teil des Völkerrechts und enthält für den Kriegsfall Festlegungen für Kriegsteilnehmer und definiert zum Beispiel den Umgang mit Kriegsgefangenen, Beschränkung bei der Wahl der Kriegsmittel, die Verschonung bestimmter Gebäude und Einrichtungen, den Umgang mit Spionen, Kapitulation, Waffenstillstandsvereinbarung, das Verhalten einer Besatzungsmacht in einem besetzten Gebiet. Wir wissen ja schon, dass Krieg nur dann geführt werden kann, wenn es einen versicherten Wert gibt und das wird über die UPO geregelt. Es gibt keinen Krieg, der geführt werden darf, wenn es nicht die Erlaubnis der UPO hat, weil da wird der versicherte Wert festgelegt. Die HLKO ist die höchste Rechtsnorm zwischen verfeindeten und streitenden Parteien und Ländern und gilt genauso auf deutschem Boden, da das Deutsche Reich 1907 der Haager Landkriegsordnung beigetreten ist. Die HLKO ist bis heute in den Beziehungen untereinander gültiges Recht und somit bindend. Kommen wir zum Deutschen Reich. Es gibt drei Regierungszeiten des Deutschen Reichs. Das Erste Deutsche Reich wurde 1871 gegründet und war eine konstitutionelle Monarchie mit einem demokratisch gewählten Parlament. Die Macht hatte dabei der sogenannte Kaiser, der ja aus dem Adel heraus bestimmt worden ist, und der von ihm ernannte Reichskanzler die beiden hatten die Macht. Otto von Bismarck war der erste Reichskanzler. Und die Staatsverfassung nannte sich Kaiserreichsverfassung und definierte sein Staatsgebiet aus dem jetzigen Bundesgebiet, Elsaß-Lothringen, Pommern, Schlesien, Posen, Ost- und Westpreußen. Nach dem Ersten Weltkrieg verlor das Deutsche Reich die besetzten Gebiete Elsaß-Lothringen, das ging an Frankreich, und die östlichen Gebiete Preußens sind heute Polen. Polen war vorher da, wo Weißrussland ist, jetzt ist es da, wo früher Preußen war. Es entstand das Zweite Deutsche Reich. Es war eine demokratisch verfasste parlamentarische Republik mit einer dementsprechend geänderten, abgeänderten Verfassung. Die Weimarer Republik wurde 1918 ausgerufen und bekam am 11. August 1919 die Weimarer Verfassung. Und mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30.01.33 endete dann die Weimarer Republik. Und der Hitler hieß ja, oder Hitler hat seine Regierungszeit, so haben wir es in Geschichtsbüchern gelernt, das Dritte Deutsche Reich. Das war eine Diktatur, die ging von 1933 bis 1945, also bis zum Kriegsende. Die Verfassung des nationalsozialistischen Staates entstand auf Grundlage der Weimarer Verfassung. Jetzt kommen wir mal zur Kapitulation, also zum Ende des Zweiten Weltkrieges im Jahr 45. Am 8. Mai 1945 kapitulierte die deutsche Wehrmacht. Und das ist ganz entscheidend. Die Wehrmacht hat kapituliert. In der Erklärung in Anbetracht der Niederlage Deutschlands und der Übernahme des obersten Re der obersten Regierungsgewalt hinsichtlich Deutschlands, die seit dem 5. Juni in Kraft ist, heißt es: Die deutschen Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft sind vollständig geschlagen und haben bedingungslos kapituliert und in Deutschland, das für den Krieg verantwortlich gezeichnet wird, ist nicht mehr fähig, sich dem Willen der siegreichen Mächte zu widersetzen. Dadurch ist die bedingungslose Kapitulation Deutschlands erfolgt und Deutschland unterwirft sich allen Forderungen, die ihm jetzt oder später auferlegt werden. Hier müssen wir jetzt mal deutlich klarstellen, dass die Kapitulation nicht Deutschland als Ganzes betraf, sondern nur die Heeresführung nach Artikel 35 der Haager Landkriegsordnung. Also das Militär hat kapituliert, nicht das deutsche Volk. Das Deutsche Reich ist mit der Kapitulation nicht untergegangen. So heißt es zumindest. Es ist lediglich handlungsunfähig, da ihm die notwendigen Staatsorgane fehlen. Jetzt kommen wir mal zur Militärregierung und den Chefgesetzen. Das Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces, SHEF, war im Zweiten Weltkrieg das Hauptquartier der alliierten Streitkräfte in Nordwesteuropa. Der oberste Befehlshaber war der ehemalige amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower. Das SHEF war die Militärregierung für Deutschland und hat die Gesetze herausgegeben. Bereits am 15.11.1944, ein halbes Jahr also vor der Kapitulation der Wehrmacht, wurde das SHEF-Gesetz Nummer 3 verabschiedet. Es besagt in Absatz 3, dass dieses Gesetz mit der Besetzung in Kraft tritt. Also sobald die Alliierten deutschen Boden betreten haben und es besetzt haben, ist dieses in Kraft getreten. Die Militärregierung hat sich demzufolge schon deutlich vor der Kapitulation organisiert und Gesetze erlassen. Die Chefgesetze gehören zu den wohl bedeutendsten Gesetzen, welche die Militärregierung der Alliierten erlassen haben. Sie regelten zum Beispiel die Aufrechterhaltung der Kontrolle über das besetzte Gebiet, die Aufhebung der nationalsozialistischen Gesetze seit dem 30.01.1933, das ist Gesetz Nummer 1, die Schließung von Gerichten und Verwaltungsbehörden, Gesetz Nummer 2, die Entnazifizierung Deutschlands, Gesetz Nummer 4 und Gesetz Nummer 7, das gesetzliche Zahlungsmittel. Es ist die alliierte Militärmacht, Gesetz Nummer 51 und, wie vorgestern schon besprochen, die Enteignung, Sperre und Beaufsichtigung von Vermögen, Gesetz Nummer 55. Das werde ich noch in den nächsten Tagen weiter ausführlich machen. Wir haben ja Nummer 52 bisher besprochen, Artikel 1. Und wir gehen dann weiter durch. Durch die Chefgesetze der Militärregierung, insbesondere Gesetz Nummer 1, welches die Nazi-Gesetze aufgehoben hat, trat automatisch wieder die Weimarer Verfassung in der Fassung vor dem 30.01.33 in Kraft. Die enthielt keine Änderungen der Nazis. Die Proklamation Nummer 2, Abschnitt 3, Absatz 7a besagt, dass die diplomatischen, konsularen, Handels- und anderen Beziehungen des Deutschen Reiches aufhörten zu bestehen. In Schäfgesetz Nummer 52, Artikel 7, Absatz 9e, ist auch der Begriff Deutschland definiert. Und zwar wie folgt: Deutschland bedeutet das Deutsche Reich, wie es am 31. Dezember 1937 bestanden hat. In der Erklärung in Anbetracht der Niederlage Deutschlands und der Übernahme der obersten Regierungsgewalt hinsichtlich Deutschlands vom 5. Juni heißt es wie folgt: Die Übernahme zu den vorstehend genannten Zwecken der besagten Regierungsgewalt und Befugnisse bewirkt nicht die Annektierung, Aneignung Deutschlands. Also bewirkt nicht die Annektierung, die Aneignung Deutschlands. Deutschland bleibt weiterhin den Deutschen. Die Besetzung des Deutschen Reiches durch die Alliierten muss erklärt werden. Die Alliierten waren die Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland, die Union der Sozialistischen Sowjetunion, die UdSSR, und die Regierung der Französischen Republik. Diese Großmächte haben die Besetzung Deutschlands in einem Abkommen geregelt, in dem sogenannten Protokoll über die Besatzungszone in Deutschland und die Verwaltung von Groß-Berlin, nämlich vom 12. September 1944, das seit dem 7. bzw. 8. Mai 45 in Kraft getreten ist. Die letzte Fassung datiert vom 13.8.45. Und da heißt es in Punkt 1: Deutschland wird innerhalb seiner Grenzen, wie sie am 31. Dezember 1937 bestanden, zum Zwecke der Besetzung in vier Zonen eingeteilt, von denen je eine einer der vier Großmächten zugewiesen wird, und ein besonderes Berliner Gebiet, das der gemeinsamen Besatzungshoheit der vier Mächte unterworfen wird. Die Ostzone, zu der auch Ostpreußen gehörte, wurde an die UdSSR in die Verwaltung gegeben, also von denen besetzt. Die Nordwestzone von den Briten, die Südwestzone von den Amerikanern und die Westzone von den Franzosen. Das Gebiet Berlin wurde unter allen vier Alliierten aufgeteilt. Kommen wir zu den Kernaussagen zur Geschichte des Deutschen Reiches. Die deutsche Wehrmacht kapitulierte am 8. Mai 1945. Die Alliierten übernahmen die Kontrolle und Regierungsgewalt über das besetzte Deutsche Reich. Deutschland wurde nicht annektiert, nur besetzt. Eine Anerkennung der Grenzen der Besatzungszonen hat es nicht gegeben. Das Deutsche Reich bestand innerhalb seiner Grenzen, wie sie am 31. Dezember 1937 waren, weiter fort. Die Weimarer Verfassung vom 11. August 1919 war juristisch wieder gültig. Das Gebiet Berlin hatte einen Sonderstatus. Nachdem die größte Not des Zweiten Weltkrieges nun aufgefangen war, übergaben die westalliierten Militärgouverneure den 11 Ministerpräsidenten der Reichsländer, die wir heute als Bundesländer kennen, in Frankfurt am Main drei Dokumente, um eine neue Ordnung aufzubauen, die sogenannten Frankfurter Dokumente vom 1. Juli 1948. Folgende Inhalte haben die Dokumente beinhaltet. Dokument 1: Die Bevollmächtigung einer verfassungsgebenden Versammlung einzuberufen sowie eine demokratische Verfassung auszuarbeiten, welche den Militärgouverneuren genehmigt werden muss. Dokument Nummer 2 beinhaltet die Aufforderung zur Überprüfung der Ländergrenzen. Dokument 3 regelt die Grundsätze des Besatzungsstatuts. Unter anderem geht daraus hervor, dass sich die Alliierten die Ausübung ihrer vollen Machtbefugnisse vorbehalten und dass jede Verfassungsänderung den Militärgouverneuren zur Genehmigung vorgelegt werden muss. Bis zum heutigen Tag musste da noch nie etwas vorgelegt werden, da das hiesige Land noch heute keine Verfassung besitzt. Kommen wir zum Parlamentarischen Rat. Die 11 Ministerpräsidenten der deutschen Länder gründeten anstelle einer verfassungsgebenden Versammlung bzw. eines Verfassungskonvents den sogenannten Parlamentarischen Rat. Dieser Rat hat ab dem 1. September 1948 auf Grundlage der Frankfurter Dokumente ein ziviles Selbstverwaltungsrecht ausgearbeitet. Das Ziel war, das militärische Besatzungsrecht nach und nach in den Hintergrund zu drücken. Das zivile Selbstverwaltungsrecht wurde den Militärgouverneuren zur Genehmigung vorgelegt. Kommen wir zu den Militärgouverneuren und dem Grundgesetz. Die Militärgouverneure hatten, bevor das Grundgesetz dem Volk zur Ratifizierung, also zur Bestätigung unterbreitet werden sollte, ein paar Vorbehalte. Sie stellten klar, alle Befugnisse zu behalten, indem das Grundgesetz dem Besatzungsstatut unterliegt. Groß-Berlin sollte nicht zum Bund gehören und gewisse Ländergrenzen bis zu einem Friedensvertrag bestehen bleiben. Nach der Genehmigung des Grundgesetzes wurde es gemäß Artikel 144 Absatz 1 von den Volksvertretungen der deutschen Länder angenommen. Eine Volksabstimmung bzw. Ratifizierung, also Bestätigung, ist nie erfolgt. Die Anwendung und Gültigkeit wurde vorbehaltlich in den Artikeln 23, das ist der Geltungsbereich, und 146, das ist die Gültigkeit der alten Verfassung geregelt. Am 23. Mai 1949 trat das Grundgesetz ohne eine demokratische Beteiligung in Kraft. Was ist das Grundgesetz? Das Grundgesetz ist eine grundsätzliche Regelung auf militärisch besetztem Gebiet. Es ist nicht mehr und es ist nicht weniger. Also ein Gesetz, das für Ruhe und Ordnung sorgt und die Strukturen eines besetzten Gebietes organisiert. Es ist also ein Provisorium für eine bestimmte Zeit. Die Hagerland-Kriegsordnung, welche das Verhalten einer Besatzungsmacht regelt, sagt dazu in Artikel 43: Nachdem die gesetzmäßige Gewalt tatsächlich in die Hände des Besetzenden übergegangen ist, hat dieser alle von ihm abhängigen Vorkehrungen zu treffen, um nach Möglichkeit die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten. Und zwar, soweit kein zwingendes Hindernis besteht unter Beachtung der Landesgesetze. Die Landesgesetze, welche zu diesem Zeitpunkt die Weimarer Verfassung war, wurden bei der Ausarbeitung des Grundgesetzes missachtet und stattdessen wurde das Grundgesetz auf Anordnung der Militärgouverneure auf der Grundlage des Besatzungsstatuts geschaffen. Es ist damit das Recht der Alliierten. Dies soll der Einstieg sein für heute. Es kommt gleich eine zweite Sprachnachricht. Da geht es darum, ob die Bundesrepublik Deutschland ein Staat ist, ja oder nein. Und wir gehen dann weiter rein und schauen uns die Bundesbereinigungsgesetze an, um dann damit deutlich zu machen, dass Schäf-Gesetze weiterhin gültig sind. Also in diesem Sinne, bis gleich. Where we go one, we go all.